Feinde gehabt? Das ist sicherlich eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil manche werden sich sagen, also Feinde, das ist ein bisschen hochgegriffen, das ist ein bisschen radikal. Mich hat noch niemand versucht zu erschießen, obwohl eben gestern habe ich tatsächlich mit einem unter uns gesprochen, dem das schon einmal passiert ist. Es ist auch noch niemand da gewesen, der versucht hat, mich ins Gefängnis zu bringen. Nein, Feinde habe ich nicht. Feindschaft ist gerade das Gegenteil von dem, was wir hier gelesen haben im Buch von Jesaja. Da ist die Prophezeiung, da ist die Prophetie, dass einmal auf der Welt, dass einmal bei Gott eine Zeit herrschen wird, in der es keine Feindschaft mehr geben wird. Keine Feindschaft unter Menschen, wo man sagen kann, dass die sich nicht mehr gegenseitig den Schädel einschlagen werden, aber selbst nicht mehr eine Feindschaft, an die wir uns wie natürlich gewöhnt haben, nämlich die Feindschaft innerhalb der Natur, der Tiere untereinander und des Menschen zu den Tieren. Wenn wir in der Bibel lesen, dann ist gerade der Friede eines der wichtigsten Ziele, die Gott mit den Menschen hat. Der Friedensgruß war im Alten Testament Shalom. Das heißt so viel wie Friede oder Friede sei mit dir. Das war der Wunsch, den die Menschen sich zugesprochen haben, wenn sie sich begrüßt haben, wenn sie sozusagen guten Tag gesagt haben zueinander. Und dieses guten Tag sagt eigentlich viel weniger aus als das hebräische Shalom. Denn Shalom meint so viel wie Wohlergehen, wie Harmonie, wie Ruhe, wie in der Atmosphäre des Vertrauens untereinander zu leben, vollkommen unversehrt alles zu haben, was ich brauche. Dieses Shalom ist eine Gabe Gottes, die aus eigener Kraft nicht erreicht werden kann. Shalom ist ein Begriff, der mit Beziehung zu tun hat, der nicht nur eine Abwesenheit von Krieg meint, der nicht nur das Fernsein von kriegerischen Auseinandersetzungen meint, sondern der ganzheitlich die Beziehung, die in Ordnung ist, beschreibt. Dieser Friede kommt von Gott und Gott wird in Römer 15, Vers 33 als der Gott des Friedens bezeichnet. Es ist also nicht nur irgendetwas, was Gott einmal unter anderem macht, sondern es ist ein ganz besonderes Charakteristikum, eine Eigenschaft Gottes und das Ziel Gottes mit der Welt, mit jedem von uns als Menschen. Jesus erscheint den Jüngern, und das wird uns berichtet in Johannes 20 nach seiner Auferstehung, und da grüßt er sie, Friede sei mit euch, sagt er da. Im Lukas 2, Vers 14, bevor oder gerade als Jesus geboren wird hier auf der Erde, da verkünden die Engel, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Auch da der Wunsch vom Himmel, Friede möge einkehren auf der Welt. Das zukünftige Friedensreich, in dem Jesus auch uns als Friedefürst vorgestellt wird, eben als ein Herrscher, dessen ganz besondere Eigenschaft und ganz besonderes Ziel der Friede sein wird. In Jesaja 9, Vers 6 wird uns gesagt, der Friede wird kein Ende haben, der Friede wird ewig währen. In Psalm 28, Vers 11 wird gesagt, dass der Herr sein Volk mit Frieden segnen wird. Und im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 15, lesen wir, dass dort das Evangelium des Friedens genannt wird. Also das Evangelium, die gute Botschaft von dem Kommen, dem Tod und der Auferstehung Jesu, wird als Botschaft des Friedens bezeichnet. Und wenn wir da so viel in der Bibel, im Alten und Neuen Testament von Frieden lesen, dann ist für uns natürlich die Frage, wo sehen wir denn den Frieden in unserer Welt? Leben wir denn tatsächlich auch in Frieden mit den Menschen um uns herum? Leben wir schon ein Stück weit in diesem Friedensreich? Sind wir erfasst von dem Evangelium des Friedens? Zwischen den Staaten werden immer noch, nach wie vor, trotz aller Bemühungen der UNO und anderer überstaatlicher Organisationen, die Konflikte mit Krieg ausgetragen. Nie wieder Krieg, sagte man in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob Sie so die eindrücklichen Zeichnungen von Käthe Kollwitz gesehen haben, die dann eben nach dem Ersten Weltkrieg und auch noch später gesagt hat, nie wieder Krieg, so etwas Schreckliches darf es nicht geben. Und was ist, einige Jahre später brach in Europa ein noch schrecklicherer Krieg, der Zweite Weltkrieg aus. Seit dem Zweiten Weltkrieg, man dachte nun, und vielleicht wiegen sich auch manche hier in der Sicherheit, in der vermeintlichen Sicherheit, nun ist doch Friede. Wir haben doch 40, 50 Jahre lang jetzt Frieden gehabt. Aber nein, es ist nicht so. Gerade vor kurzem habe ich gelesen, dass auf der Welt in den letzten 50 Jahren über 200 Jahre, also zusammengerechnet dann, Krieg herrscht. Also wenn man die einzelnen Konflikte jetzt einfach für sich rechnet. Und dabei sind keine Bürgerkriege gemeint, dabei sind keine kleinen Scharmützel gemeint, so wie wir sie jetzt von Ecuador gehört haben, sondern da sind richtige Kriege mit gemeint. Erinnern wir uns nur an Kriege, die die Generationen geprägt haben, der Vietnamkrieg, der Koreakrieg, der Golfkrieg, der Krieg in Afghanistan, der Sechstagekrieg in Israel, der Krieg zwischen Iran und Irak. All diese Kriege und noch viel mehr, das sind Kriege, wo Menschen ihr Leben verlieren, die unsere Welt beeinflussen. Menschen zeigen Grausamkeit da, wo sie vorher zusammengelebt haben. Ich habe in Basel mit Bosniern gesprochen, die sagen, meine Nachbarn, mit denen ich 10 Jahre lang zusammengelebt habe, plötzlich bricht Krieg aus und die fangen an, mich zu quälen, die stecken mich in ein Konzentrationslager und versuchen, mich umzubringen. Vollkommen unerwartet werden Menschen, mit denen ich zusammengelebt habe, zu Bestien. Bandenkrieg in New York herrscht schon seit Jahrzehnten und da ist kein offiziell erklärter Krieg. Die Kriminalität ist in den USA unter den Schwarzen die höchste Todesursache. Wenn ein schwarzer Jugendlicher stirbt, dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass er erschossen wird. Und da merken wir, Friede herrscht nicht auf der Welt. In Deutschland wurden 1965 1.789.000 Straftaten begangen und im Jahr 1990 4.445.000 Straftaten. Da können wir ausrechnen, dass auch unter uns eine große Anzahl statistisch gesehen von Straftätern sitzen müsste. Denn wenn wir das hochrechnen, so auf 10 Jahre oder 20 Jahre, dann sind das 40 Millionen Straftaten. Dann würde jeder zweite Bundesbürger dazugehören, der eben älter ist als 20 Jahre. Statistisch gesehen. Aber da sehen wir ja Unfriede, Verbrechen, Krieg, Auseinandersetzungen unter Menschen, die nicht nur in einem zarten Wortwechsel einen Ausdruck finden. Die sind überall, die sind allgegenwärtig, mit denen haben wir zu tun. Im Geschäftsleben herrscht der Krieg gegeneinander. Ein Unternehmen führt, halt ohne mit anderen Waffen, Krieg gegen das andere. Man redet von Übernahmeschlachten, wenn eben ein Unternehmen versucht, ein anderes aufzukaufen. Im Sport redet man von dem Wettkampf oder von den Schlachtenbummlern, von dem Torschützen, dem Stürmer, von den Schüssen der Verteidigung und der Abwehr. Alles ganz militärische Begriffe, wo wir auch sehen, da kommt eine gewisse kann eine gewisse Aggressivität Platz finden, die aus den Menschen hervorbricht. Es gibt einen Krieg gegen die Natur, der schon seit Jahren geführt wird, der dazu führt, dass die Menschen, dass wir auch als Menschen daran beteiligt sind, unsere eigene Lebensgrundlage zu vernichten. Und es gibt den Kleinkrieg in der Nachbarschaft, in der Familie. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere gerade aus solch einer Situation herauskommt. Da können die kleinen Sticheleien sein, wo man eben, wenn die Nachbarn zu Besuch kommen, dann die Situation nutzt, um nun einmal vor den Nachbarn endlich Partei zu bekommen. Ich will doch endlich eine neue Tapete im Wohnzimmer haben. Und mein Mann, der ist nun zu faul, der kann sich nicht eben dazu aufraffen. Und jetzt sind die Nachbarn, dann sage ich, ja, guckt euch mal die Tapete an, findet ihr nicht auch, dass wir da mal eine neue reinhaben müssten? Und der Mann, also er wird schon langsam böse. Böse und übel, gelaunt und würde sie die Nachbarn am liebsten herauswerfen. Kennt ihr solche Situationen? Das kann also schon der Anfang eines Krieges sein. Manche Eltern versuchen auch, die Kinder in solch einen Krieg mit hineinzunehmen, indem sie die Kinder versuchen, als Alliierte zu gewinnen. Dann eben, wisst ihr doch, was der Papi dort macht, wisst ihr, was die Mami dort macht. Und schließlich haben sie dann Alliierte gewonnen, die sich mit einsetzen für die eigenen Interessen und Dinge. Ich habe hier in einer Zeitschrift der Schweizer Familie einige ganz radikale Beispiele gefunden, wo Journalisten sich auf den Weg gemacht haben. Ein Beispiel, sehr radikal, was mich dann auch betroffen hat, weil ich eben ja sehr viel lese und viele Bücher habe. Da steht, nicht Immer bleibt dieser Kleinkrieg bei Wortgefechten und kleinen Bösartigkeiten. In Zürich erwürgte 1991 ein 79-Jähriger seinen Nachbarn, weil er ihn verdächtigte, einige Bücher gestohlen zu haben. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch auch zu so etwas hinreißen lassen würdet, aber normalerweise sollte man einem 79-Jährigen nicht zutrauen, dass er zu seinem Nachbarn geht, um ihn zu erwürgen. Aber ihr seht, und hier ist auch ein schönes Bild dazu in der Zeitschrift, es gibt manchmal diese Auseinandersetzung, diese kleinen Sticheleien auch in der Nachbarschaft. Ich erinnere mich, dass es da auch in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, immer wieder zu Sticheleien gekommen sind und fast zu einer Feindschaft. Ich weiß, eine Nachbarin, das war mir schon immer unangenehm, wenn ich ihr begegne, weil ich wusste, immer kommt irgendetwas, immer kommt irgendwie so ein Angriff und das war ganz schwierig, mit der umzugehen. Und manchmal geht es dann auch so nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Eben wenn du jetzt irgendwo einmal Recht bekommen hast, dann muss ich das auch bekommen. Und jeder muss seine eigenen Interessen durchsetzen. Es gibt aber auch sogar die Gewalt in der Ehe. Ein Film, der vor ein paar Jahren sehr viel Schlagzeilen gemacht hat, der hieß Der Feind in meinem Bett. Nun, das ist sicherlich sehr radikal ausgedrückt, aber da soll gerade mit gemeint werden, es kann in dieser engen Beziehung, kann es gerade sehr viel Feindschaft geben, wo wir sagen können, nun, mit einem Inder, der in Kalkutta oder Neu-Delhi lebt, mit dem leben wir in Frieden. Da haben wir gar keine Probleme, mit dem Frieden zu halten. Eigentlich sind wir doch ganz friedliebende Menschen. Mit den meisten Menschen in Deutschland leben wir in Frieden. Ja, das ist ja auch gar kein Kunstwerk, weil wir die meisten Menschen in Deutschland gar nicht kennen. Und die Inder in Kalkutta und Neu-Delhi kennen die meisten von uns auch nicht. Nein, Krieg und Feindschaft kann gerade da am meisten ausbrechen bei Menschen, mit denen wir ganz eng zusammenleben, mit denen wir ganz eng zu tun haben. Und nun ist die Frage, woher kommt dieser Unfriede, woher kommt dieser Krieg, woher kommt diese Feindschaft, in der wir uns oft wiederfinden, ohne es gewollt zu haben, ohne es zu bemerken. Plötzlich ist der Krieg ausgebrochen. Mir läuft die Galle über, wenn ich meinen Arbeitskollegen am Morgen sehe und am liebsten würde ich mir wünschen, der Tag wäre schon vorbei. Weil ich weiß, dass der doch immer nur kritisiert und darauf wartet, dass ich einen Fehler mache und sich dann die Hände reibt, wenn der Chef kommt und sagt, also was haben Sie da wieder gemacht, da haben Sie nicht gut aufgepasst. Und dann nur darauf wartet, dass vielleicht die nächste Beförderung dann an ihm ist. Oder dass dann eben die Nachbarin darauf achtet, wie gehe ich als Frau mit den Kindern um, und wenn eines meiner Kinder wieder schreit oder eine schlechte Note nach Hause gebracht hat, dann darüber schmunzelt und ihrer Nachbarin erzählt, ja wissen Sie, in dieser Familie, das habe ich mir schon immer gedacht, dass das da nicht ganz in Ordnung zugehen kann. Und wissen Sie, auch der Mann, der ist immer so lange weg und die Frau, die kümmert sich ja nicht genug um ihre Kinder. Oder dass sie dann eben sagt, ja also die Frau, die ist ja gar nicht so tolerant, die schlägt ihre Kinder immer. Oder die schimpft mit ihren Kindern. Oder diese Kinder, die dürfen aber gar keine Süßigkeiten essen, die bekommen deshalb noch psychische Probleme. Nun, da gibt es sicherlich massenhaft Beispiele, wo es dann diese Auseinandersetzung geben kann. Und woher kommt das? Wo ist die Ursache dazu? Sicherlich, als erstes würden wir dann sagen, das sind die Angriffe vom anderen. Der andere ist doch schuld. Der andere hat doch angefangen. Kennen wir doch. Von Adam und Eva, nicht? Da wird der Adam gefragt, ja, warum hast du das gemacht? Ja, ich bin daran nicht schuld, das hat mir die Eva gegeben. Und dann wird die Eva gefragt, ja, warum hast du denn das gemacht? Ja, ich bin nicht daran schuld, das hat mir die Schlange gegeben. Und hätte Gott nun auch noch die Schlange gefragt, sicherlich hätte die auch noch eine gute Ausrede gehabt, wer nun dann noch schuld ist. Und ihr kennt das sicherlich in eurem Leben, es ist immer der andere schuld. Es ist ja ganz klar, der Ehepartner hat angefangen, der hat mich zuerst gereizt, sonst hätte ich bestimmt nichts gesagt. Das ist nach einem Ehekrach immer klar. Es sind dann vielleicht die kleinen Ungerechtigkeiten, die ja auch ganz gerechtfertigt sein können. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich meinem Mann schon 10-mal gesagt habe, so wie meine Frau mir das dann oft gesagt hat, nun geh nicht mit schmutzigen Schuhen in die Wohnung hinein. Und nach dem 10. Mal dann plötzlich, dann wundere ich mich, dass da eine große Auseinandersetzung kommt und dann bekomme ich schon einen Schock dabei. Und dann natürlich ist meine Frau daran schuld, das ist ja klar. Aber ich bin vorher 10-mal, eben obwohl meine Frau es mir gesagt habe, eben dann doch wieder mit den schmutzigen Schuhen in die Wohnung gegangen. Nun, manchmal ist es auch die Unterdrückung, die sich dann endlich Luft machen muss. Und so ist es bei manchen Ländern in der dritten Welt, die dann zum 25. Mal befreit werden und nun endlich in Freiheit leben können und bis dann eben die neue Freiheitsregierung selbst die Regierung übernommen hat. Auch da sind es dann Unterdrückungen, die real sind, aber die Freiheit, nach der sich die Menschen sehen, den Frieden, nach dem sich die Menschen sehen, der meistens doch nicht eintritt. Ich weiß nicht, ob ihr es beobachtet habt in Israel, die Palästinenser, die jahrzehntelang nach Frieden sich gesehnt haben und jetzt, wo sie ein Stück eigenes Land haben, nun neue, radikalere Bewegungen auftreten, weil sie doch wieder unzufrieden sind und die Hoffnungen nach der Überwindung der Unterdrückung nicht erfüllt wurden. Es sind Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden von uns. Bedürfnisse nach Anerkennung bei der Arbeit, nach Zeit und Zuwendung, die wir uns von unserem Ehepartner wünschen, die auch berechtigt ist. Manchmal auch überrissene Erwartungen nach Reichtum, nach Erfüllung oder nach dem Wunsch, dass ich mich durchsetzen muss und wenn es nicht klappt, dann werde ich unfriedlich, dann werde ich Feind zu einem anderen. Aber was steckt eigentlich dahinter? Das ist doch nur alles an der Oberfläche. Und Verhaltensforscher wie Konrad Lorenz, die haben gesagt, dem Menschen ist die Aggression angeboren. Und wenn ein Mensch seine Aggression unterdrückt, dann kommt sie irgendwo eben als Ersatzhandlung wieder heraus. Also am besten würde ich euch dann empfehlen, nach dem Rat von Konrad Lorenz, wenn euch einmal zumute ist, dann haut auf den Tisch, zerdeppert euer Geschirr, schreit um euch oder macht es so wie einige japanische Manager, die dann in ihren Geschäften eine Gummizelle haben, in der sie sich einschließen und dann schreien können und hauen können und nach 10 Minuten kommen sie dann wieder raus und können lachen und dann sind sie wieder fröhlich und es ist alles wieder in Ordnung. Nun, ich denke aber auch etwas anderes steht dabei im Hintergrund, nämlich das Anspruchsdenken, von dem wir alle mit beeinflusst sind. Das Anspruchsdenken, was noch durch die Zeit, in der wir leben und durch die Medien immer weiter angefacht wird. Da ist das Recht auf Glück, das wir haben. Das Recht auf sexuelle Abwechslung, auf Schönheit, auf Reichtum, auf Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung, auf Gesundheit. Ich brauche alles, was ich brauche, da habe ich ein Recht darauf. Und wenn ich das nicht habe, dann kann ich randalieren, dann kann ich wütend werden, dann kann ich aggressiv werden, dann ist schließlich die ganze Gesellschaft mein Feind. Es kann auch manchmal der Neid sein, der Neid der Staaten untereinander, der Neid der Nachbarn, die aufeinander schauen. Und wenn sie dann sehen, dem anderen geht es ja besser, also der hat einen besseren Beruf, der hat ein etwas größeres Auto. Ich habe ihm ein Mercedes 200 und der andere hat einen Mercedes 310. Ich weiß nicht, gibt es 310? Aber jedenfalls, der hat einen bisschen größeren Mercedes und also dann kommt der Neid und irgendwie bei einer Gelegenheit, dann steche ich dem mal die Reifen an oder so. Und ja, so etwas gibt es, das ist nicht frei erfunden. Tatsächlich machen Nachbarn so etwas mit und aneinander. Auch bei der Familie kann der Neid sein. Dann sagt der Ehemann zur Frau, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Du sitzt die ganze Zeit zu Hause, kannst die Beine hochstrecken, kannst Mittagsschlaf halten und dann kannst du Bücher lesen, kannst spazieren gehen, kannst einkaufen gehen. Und ich bin den ganzen Tag im heißen Büro mit den Kollegen, die ich nicht mag und muss mich anstrengen. Ja, und umgekehrt sagt die Frau, ja, dir geht es gut, ich muss die ganze Zeit zu Hause sitzen. Du hast mit allen Leuten zu tun, du verdienst das Geld und eigentlich dir geht es ja viel besser. Und schon ist der Streit da, schon ist der Unfriede da, schon kann eine Feindschaft aufbrechen. Eben aufgrund von Neid, der dann langsam kommt. Und die Bibel sagt uns, und vielleicht ist auch so ein bisschen Wahres tatsächlich daran, und ich glaube nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich auch etwas mehr, da ist Boshaftigkeit irgendwie als kleiner Kern da. Der braucht bloß einen kleinen Anlass und dann, plopp, ist er viel dafür sehr größer und wächst und wächst und wächst und wächst. Und plötzlich können wir selbst gar nicht mehr drüber schauen und fragen uns, woher das Ganze gekommen ist. Da ist der Egoismus, die Ich-Zentriertheit, da ist die ständige Suche nach Erfüllung, weil viele Menschen um uns herum und auch wir da irgendwie uns unerfüllt, unzufrieden fühlen. Da ist die Annahme, es muss doch noch mehr geben im Leben als das, was ich erlebe, als die 20 Jahre im Beruf, die ich bisher erlebt habe, wo ich erst gedacht habe, das ist so spannend und jetzt ist es doch nicht. Oder in der Familie, ja, auf die Kinder gewartet habe, jetzt sind die Kinder da und es gibt viel Arbeit und ich habe mir doch gedacht, das müsste anders sein, da müsste es mehr geben. Kein innerer Friede, keine innere Ruhe da gehabt. Und das kann es auch bei Christen geben. Und was tun wir dann? Was machen wir dann damit, wenn dieser Unfriede wächst und da ist, wenn wir den wahrnehmen und bemerken in unserem Leben? In der Umgebung, in der wir leben, gibt es Institute für Friedensforschung. Es gibt einen Friedensnobelpreis, der für den angeboten wird, der sich eben sehr zur Schlichtung des Krieges, der Auseinandersetzung eingesetzt hat. Wobei wir allerdings immer daran denken müssen, dass der Alfred Nobel, der den Friedensnobelpreis gestiftet hat, sein Geld hauptsächlich mit der Entwicklung von Dynamit gewonnen hat. Und Dynamit wird, so wie ihr wisst, wahrscheinlich nicht immer nur zu friedlichen Zwecken eingesetzt. Es gibt die Friedenserziehung, die man in den Schulen durchsetzen will. Es gibt die Friedensbewegung, die noch in den 80er Jahren Millionen von Menschen auf die Straßen gebracht hat. Beispielsweise bei den Ostermärschen, wo ich mal nachgelesen habe. Es gab 4000 verschiedene Gruppen, die aufgerufen haben. Menschen hat das bewegt. Wir wollen Frieden in der Welt. Gesucht haben die nach dem Frieden. Und viele wünschen sich heute den Frieden auch noch, haben nur in der Politik lange resigniert, weil sie gemerkt haben, so geht es doch nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Ein Slogan war damals, Frieden schaffen ohne Waffen, nicht mit gleichen Mitteln zurückschlagen. Und da ist doch tatsächlich etwas Wahres dran. Sagt uns nicht Jesus auch, dass der, der uns auf die eine Wange schlägt, dem sollen wir die andere darbieten? Der, der uns zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dem sollen wir zwei Meilen gehen? Vergeltet nicht Gleiches mit Gleichem? Ist das nicht auch ein Wort von Jesus? Und das ist doch auch so etwas Ähnliches mit diesem Frieden Waffen schaffen ohne Waffen, mit anderen Mitteln Frieden schaffen. Manchmal gibt es auch solche Sachen, wie eine unserer Nachbarinnen, die nach Kroatien gereist ist, um dort den Leuten Friedenstänze beizubringen. Die hat sich gesagt, wenn die Leute Friedenstänze können, wenn sie innerlich harmonisch leben, dann werden sie auch mit dem Krieg aufhören. Ich war etwas skeptisch, habe versucht, ihr das auch zu zeigen. Und ihr Einsatz war nicht sehr von Erfolg gekrönt, denn der Krieg geht im Moment immer noch weiter. Also... Aber manche Leute versuchen auch das mit großem Engagement und ich finde das sehr gut, aber ich denke, es muss andere Wege geben. Auch hier ganz in der Nähe bei den Extern Stein gab es im Jahr, ich glaube es war 1986 oder 87, ein Treffen der Leute eben des guten Willens. Die haben sich da getroffen, früh morgens, und haben dann gesummt, eben so, und die haben sich in eine Schwingung mit dem Universum gesummt, weil die haben sich gesagt, dass die Welt geht unter, wenn wir jetzt nicht in eine Schwingung mit dem Universum kommen. Und die meinen, die Welt gerettet zu haben, weil sie da gesummt haben, früh morgens, eben im Sommer im Jahr 1986. Nun, so gibt es Wege zum Frieden, die manche Menschen gehen, aber für uns ist die Frage, ist das gangbar? Ihr könnt es ja mal versuchen, wenn euer Ehepartner gerade wütend auf euch ist, dann fangt ihr an zu summen, nicht? Also, ich glaube, derjenige, der wird dann vielleicht eher noch meinen, ihr wollt ihn provozieren, und dann wird er vielleicht ausholen, um euch eine Ohrfeige zu geben, dass ihr aufhört zu summen. Aber wie gesagt, manche Leute empfehlen das. Nun, es gibt natürlich Möglichkeiten, diese Konflikte von vornherein zu umgehen. Eine der Möglichkeiten ist dabei, dass ich die Kontakte der Menschen, mit denen ich eng zusammenlebe, dass ich die pflege, dass ich die nicht verkommen lasse. Wenn ich mit meiner Frau bloß einmal in der Woche richtig rede, dann ist es kein Wunder, dass da langsam Missverständnisse entstehen und dass irgendwann einmal ein zündender Funke kommt und bumm, dann ist die Auseinandersetzung da. Dass ich auch Verständnis suche für meinen Ehepartner, aber versuche, mich in die andere Situation hineinzuversetzen. Wie ist das denn, wenn meine Ehefrau jetzt zu Hause sitzt, sich um das Kind kümmert, um den Haushalt kümmert und so? Ist das tatsächlich so toll? Oder es gibt andere Leute, die versuchen, um des lieben Friedens willen jeden Konflikt aus dem Weg zu gehen, aber meistens kommt es dann dazu, dass der früher oder später doch ausbricht. Das ist, glaube ich, keine gute Möglichkeit. Aber Probleme, Konflikte zu lösen, einander zuzuhören, miteinander zu sprechen, füreinander zu beten. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge. Bei Paulus seht ihr fast in jedem Brief, da sagt er, ich bete für euch, eben für die Gemeinden. Ich denke ständig an euch im Gebet, sagt er dann an anderer Stelle. Er betet für die, die ihm nahe sind, selbst mit denen er im Streit ist. Wir werden das ja noch hören von den Korintherbriefen, wo denn Auseinandersetzungen gewesen sind, wo er aber Liebe fühlt zu diesen Leuten, nicht emotionale Liebe, aber wo er sagt eben, das sind ja meine Geschwister, und dann betet für die, die ihm nahestehen, die ihn verletzt haben. Kompromisse suchen und schlichten, auslösende Situationen beseitigen, eben die Schuhe meinetwegen draußen vor der Tür ausziehen und diese Situation zu beseitigen. Nicht aber ein Frieden um jeden Preis zu haben. Gott ist ein Gott des Friedens, haben wir gehört. Und wie macht nun Gott das? Wie sehen wir das in der Bibel? Erst einmal ist es so, dass Gott und in der Bibel schonungslos die Ursachen der Auseinandersetzung aufgezeigt werden. Da gibt es keine Illusion. Der Unfriede, diese fehlende Erfüllung, die Unzufriedenheit, das fehlende Verständnis, die Einsamkeit, der Egoismus, der fehlende Weg zur Erfüllung und Zufriedenheit liegt im Aufstand gegen Gott. Dass der Mensch nichts mit Gott zu tun haben will und deshalb immer eben selbst, ich denkt. Und das daher kommt dann ganz automatisch die Auseinandersetzung mit dem anderen, mit dem Nächsten. Und Nächste ist nicht irgendwie nur der Samariter, den ich mal treffe auf der Straße, sondern das ist der, der neben mir ist, mein Nächster, der mir am nächsten ist. Eben der, der mit mir in der Familie ist, der mit mir am Arbeitsplatz ist, mit dem ich zusammen wohne, mit dem ich jetzt nachbarschaftlich Zimmer an Zimmer bin und dessen Kind vielleicht gestern Abend noch bis 12 Uhr geschrien hat und ich mich aufgeregt habe und gedacht habe, ja, warum bin ich jetzt nach Brake gefahren, wäre ich doch besser zu Hause geblieben und hätte meine Ruhe gehabt. Ich weiß nicht, ob es jemandem so gegangen ist, ich hoffe nicht, aber es könnte ja mal diese Situation auftreten, noch im Laufe dieser Freizeit. Und dann wird da Friede angeboten. Es wird in Jesaja 32, Vers 17 gesagt, Friede ist die Frucht der Gerechtigkeit. Also es braucht Gerechtigkeit. Friede ist nicht so etwas wischiwaschi, ich lasse den anderen machen, was er will und mache selbst, was ich will. Friede ist eine Sache der Gerechtigkeit. Und wie kann denn Gerechtigkeit gefunden werden? Wo Gott doch sagt und wo jeder von uns weiß, da gibt es das Böse in unserer Welt. Mehr oder weniger sind wir alle damit hineingezogen. Wie kann dann Gerechtigkeit geschafft werden? Da tritt Jesus auf. Jesus, der als Befreier von Sünde und Schuld auftritt im Neuen Testament, der uns aus unserem selbst gebastelten Gefängnis der Selbstsucht, wo sich alles um mich dreht, herausholen will. Da wird Friede geschaffen. Da bietet uns Gott Heil an. Er will uns heil machen, denn Unfriede und Zwietracht und Feindschaft machen uns eben kaputt, machen uns unheil. Und Jesus will uns heil machen, ganz machen, Frieden geben. Die Selbstaufgabe, die damit verbunden ist, wenn wir nicht mehr auf uns schauen, sondern auf Jesus Christus schauen und ihm unsere Bedürfnisse und unsere Unzufriedenheit, unseren Ärger mit unserem Nachbarn, unserer Ehe, unserem Ehepartner geben. Das ist ein Stück weit Selbstaufgabe. Aber dieser Weg der Selbstaufgabe führt dazu, dass ich mich schließlich selbst finden werde. Es ist nicht Selbstverwirklichung, sondern Verwirklichung des Selbst durch Gott. Gott, der uns kennt, kann viel besser unsere Bedürfnisse erfüllen, als wir das selbst machen und können. Jesus kann da unser Vorbild sein, wie er gelebt hat, wie er Feindesliebe geübt hat zu Menschen, die ihm ans Leder wollten, die ihn umbringen wollten. In den Seligpreisungen lesen wir, eben selig sind die, glücklich sind die, die Friedensstifter sind, diejenigen, die Frieden schaffen, denn sie sind Kinder Gottes. Und wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, ihm nachfolgen, dann ist das eine Aufforderung an uns. Wir sollen zu Gott gehen, um Frieden zu finden, um Frieden in den Feindschaften, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz zu finden. Und wir sollen Frieden schaffen, auch nach außen, wo wir Menschen um uns herum sehen, die aneinander geraten, die sich in die Haare geraten. Jesus schafft den Frieden und befähigt uns, Frieden zu halten. Er sagt im Johannes 14, Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch, euer Herz erschrecke nicht. Jesus will uns Frieden schon hier auf der Erde geben, nicht nur wie wir es gelesen haben im Jesaja im 11. Kapitel, dass dort einmal ein Friedensreich herrschen wird, sondern Jesus will uns hier auf der Welt schon Frieden geben, wo wir persönlich zurückstecken können, nicht nur auf uns selbst schauen können, sondern auf Jesus Christus, ihm, unsere Bedürfnisse, unseren Ärger, da wo wir uns unverstanden und unakzeptiert vorkommen, wo wir ihm das Leben überlassen können, um ihn bitten können, uns zu helfen. Da haben wir schon ein kleines Stück Friedensreich hier auf der Erde, unter uns, untereinander, in unseren Beziehungen. Ich möchte nun auch eine Aufgabe mitgeben. Es gibt viele Aufgaben. Es gibt Aufgaben in der stillen Zeit. Es gibt Aufgaben im Sport, die hier gestellt werden. Aber ich möchte auch eine Aufgabe geben, dass wir Frieden erleben, Liebe wagen, dass wir einmal in der Beziehung, in der wir jetzt hier leben, wenn dort Unfrieden gewesen ist in den letzten Wochen oder wenn ihr zurückkommt wieder nach Hause, dass ihr dort probiert einmal auf eigene Rechte und Ansprüche zu verzichten, Illusionen vom absoluten Glück, der absoluten Erfüllung. Alles muss auf mich zentriert sein, jeder muss sich nur um mich kümmern. Meine Frau muss sofort fragen, wenn ich komme, wie gingest du nun heute? Und wenn sie erzählt, wie das mit den Kindern gelaufen ist, dann höre ich nebenbei weg. Nein, einmal auf den anderen hören, einmal auf meinen Ehepartner, meinen Kollegen hören, was der zu sagen hat. Macht aufgeben, wo ich Machtpositionen eingenommen habe und einmal auf Jesus Christus vertrauen, ihm das anbefehlen und ihn bitten, gib mir die Kraft, und es braucht Kraft, auf Machtansprüche zu verzichten, auf eigene Bedürfnisse zurückzustellen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.